Meine Freunde, wir grüßen uns ganz, ganz herzlich heute Abend. Ich bin glücklich über ein jedes, das hier ist. Ich freue mich, dass wir gemeinsam über die... Wir leben nicht irgendwo auf Wolke 7, Freunde, sondern wir sind mit beiden Beinen hier auf dieser Welt und haben uns mit all diesen Dingen und Strömungen auch auseinanderzusetzen. Und es gibt viele Menschen, die darüber nachdenken. Wenn ich jetzt an unsere Reise mich erinnere, vor ganz kurzer Zeit nach Südafrika, da hatte ich jetzt sehr viele Intellektuelle und Menschen, belesene Menschen und gläubige Menschen. Und dann kamen sie zu mir, verschiedene, und haben gesagt: Charlie, wie denkst du über diesen Urknall? Was denkst du über die Evolution? Über diese Jahrzahlen? Diese Milliarden von Jahren? Was denkst du über diese Lichtjahre, über diese Fixsterne und all diese Dinge? Und da haben sich sehr interessante Gespräche entwickelt. Und meine lieben Freunde, da habe ich mich entschlossen, auch einmal über so etwas zu sprechen. Denn wir leben mit beiden Beinen hier auf der Welt. Ich habe etwas gegen die Halbentrückten. Wisst ihr, man weiß nie, wenn sie abheben. Und ich hole die sehr gern immer wieder auf den Boden zurück. Meine lieben Freunde, Evolution, die großen Zeiträume, von denen die Wissenschaft redet. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich als Junge hier in Bern in die Schule ging, und dann haben wir von der Kohle gesprochen. Ich erinnere mich, als wir hörten, wie lange das es dauert, bis aus dem Torf dann die Braunkohle entsteht. Die wird ja auch schon gefördert. Und wie lange das es dann braucht, bis es Kohle wird und dann Anthrazit. Und dann habe ich gedacht, ja, wie ist das jetzt zu verstehen mit der Schöpfung, mit diesen Tagen, mit diesen paar tausend Jahren, wie kann ich das jetzt unter einen Hut bringen? Dann habe ich meine Mutter genervt. Und dann hat sie mich zum Prediger geschickt. Und da bin ich hin. Und dann habe ich, meine lieben Freunde, etwas ganz Interessantes erlebt. Der ist auf meine Fragen und auf meine Gedanken überhaupt nicht eingestiegen. Ein fantastischer Mann, ein herrlicher Prediger, ein großartiger Redner, ein gläubiger Mann, aber von diesen Dingen, da wollte er gar nicht drüber reden, er ist das einfach umgangen. Und ich weiß noch, wie ich dann enttäuscht nach Hause gegangen bin, und die Mutter, die hat gesagt: Na, was hat er gesagt? Und dann antwortete ich: Gar nichts. Gar nichts. Und meine lieben Zuhörer, das muss ja eigentlich nicht sein. Das muss nicht sein. Wir leben im 21. Jahrhundert, und als glaubende Gotteskinder dürfen wir uns, sollen wir uns mit diesen Dingen auch befassen, damit wir auch darüber reden können. Ich möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, ich flehe dich jetzt an aus tiefstem Herzen, hilf mir. Herr, ich möchte kein Wort zu viel sagen, aber bitte auch keines zu wenig. Und ich danke dir, dass wir das Wort Gottes haben. Und dass wir wissen, dass dieses Wort Gottes die Wahrheit ist. Und ich preise dich für den Heiligen Geist, der uns dieses Wort Gottes erklärt, auslegt, groß macht, verständlich macht. Herr, da ist eine solche Weisheit drin. Und jetzt bitte ich dich für meine Freunde, die heute Abend bei diesem schönen Wetter gekommen sind. Herr, du mögest einen jeden segnen und öffne uns die Augen. Und Herr, alle Ehre, aller Ruhm, aller Dank gehört dir ganz allein. So bitte ich dich nun, Herr, nimm du diese Stunde jetzt in deine Hand und hilf mir. Ich preise dich. Amen. Meine lieben Freunde, ich habe etwas Wunderschönes in die Hand gespielt bekommen. Und zwar eine Zeitschrift, und in dieser Zeitschrift ist ein ganz interessanter Artikel von einem Jörn Schumacher. Und dieser Artikel ist überschrieben: Mein Gott, ist das schön. Und ich lese ein paar Sätze vor. Er spricht hier von einem Dokumentarfilm mit dem Namen Metamorphose. Und dieser Dokumentarfilm berichtet in faszinierenden Bildern von den Schmetterlingen, die den Biologen Rätsel aufgeben und den Laien staunen lassen. Keiner dieser Monarchfalter ist die Strecke jemals zuvor geflogen, und doch findet jede Generation jedes Jahr wieder den Weg zu genau jenem Berghang, in genau jenem Wald, den ihre Vorfahren vor Urzeiten für das Winterquartier auserkoren haben. Schmetterlinge bieten noch mehr Verwunderliches. Jede einzelne der 20.000 Arten hat ein anderes Farbmuster. Und jede hat anders geformte Flügel. Und jetzt zitiert er einen Mann: Selbst wenn ich der größte Künstler der Welt wäre, könnte ich mir nicht all diese Muster ausdenken, bekennt ein Biologe sein Erstaunen über diese Wesen. Noch faszinierender wird es, wenn man sich die Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling ansieht. Es gibt zwei verschiedene Baupläne für zwei Arten von Lebewesen. Die eine ist die Raupe, nicht? Und doch entsteht das eine aus dem anderen. Und jetzt braucht er hier einen köstlichen Vergleich. Versuchen Sie es zu fassen. Vergleichbar ist dies mit einem Auto, das sich zunächst selbst eine Garage baut und sich darin in ein Flugzeug verwandelt. Das ist diese Raupe, meine lieben Freunde, die sich dann plötzlich da verlarvt, und dann kommt ein vollkommen anderes Wesen aus dieser Raupe heraus und flattert davon. Aber meine lieben Zuhörer, interessanterweise ist es kaum zu fassen, Freunde, diese Monarchfalter, die legen, das sind nur Schmetterlinge, die legen eine Strecke von 4000 Kilometern von Nordamerika nach Mexiko zurück. 4000 Kilometer, und die sind ja das eben noch nie geflogen, und jede Generation findet diesen Ort, Freunde, diese eine Wiese in diesem einen Wald. Und es ist schon interessant, dass hier steht, dass es den Biologen Rätsel aufgibt, denn meine lieben Zuhörer, ich muss Ihnen gestehen, ich bringe einfach nicht so viel Glauben zustande, um zu glauben, dass das einfach alles jetzt so Zufall ist, zufällig entstanden, durch Jahrmilliarden so zufällig. So viel Glauben habe ich nicht. Ich schaffe das nicht. Und das habe ich meinen Freunden gesagt, ich schaffe das nicht, so etwas zu glauben. Meine lieben Freunde, wir reden vom Urknall. Ich habe hier einen ganz, ganz lieben Freund. Er befasst sich mit meinen Themen, zu meiner großen Freude. Und er hat mir zu diesem Urknall einiges geschrieben. Ich habe es in diesen vergangenen Tagen bekommen. Ich möchte ihm herzlich danken. Er schreibt mir hier von Überlegungen und Fragen eines glaubenden Christen. Der Urknall soll sich vor 13,7 Milliarden Jahren ereignet haben. Das ist ziemlich weit zurück. Also das kann ich jetzt auch glauben. Schon 1 Million Jahre ist recht lang. Verschweige dann 13.700 mal 1 Million Jahre. Und jetzt schreibt er, wie und wer hat denn eigentlich den unerklärbaren Urknall ausgelöst? Wenn ich an den riesigen Aufwand denke, der in den Forschungslaboratorien CERN in Genf aufgewendet wird. Dort sind es nämlich eine Vielzahl von intelligenten Ingenieuren, die riesige Anlagen planen und auch bauen lassen, um damit kleinste Atomteilchen zu beschleunigen und aufeinander prallen zu lassen. Wer hatte dann gleichermaßen den Urknall geplant und ausgelöst, der so hartnäckig von der weltweiten Wissenschaft und den Universitäten gelehrt wird? Meine lieben Freunde, ich habe mich mit diesem Urknall jetzt schon ein paar Jahre befasst. Und ich möchte Ihnen heute Abend Folgendes sagen. Wenn dieser Urknall stattgefunden hat, dann hat er nur deshalb stattgefunden, weil das ein Teil der Schöpfung unseres Gottes ist. Es hat also dann nur geknallt, weil er wollte, dass es knallt. Sonst hätte es nämlich nie geknallt. Ganz klar. Einfach so von selbst, plötzlich, nach Jahrmilliarden und all dem, Freunde, knallt es nicht. Und wenn ich jetzt an diese Schmetterlinge denke, dann schreibt dieser Mann hier, dieser Jörn Schumacher, müssen wir diese Monarchfalter, die 4000 Kilometer jedes Jahr zurücklegen, müssen wir das jetzt dem Zufall der Evolution zuschreiben oder ist es das Geschenk eines planenden Schöpfers? Das ist die Frage. Mein Freund schreibt noch, zitiert eine Aussage des berühmten Physikers Werner Heisenberg. Der hat gesagt, Naturwissenschaft macht Menschen atheistisch, doch auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und er fragt, wie leer ist wohl der Becher von uns Menschen schon, dass wir Gott endlich als den Urheber und Schöpfer erkennen, anerkennen und ehren. Meine lieben Freunde, die Wissenschaft hat gewaltige Fortschritte gemacht. Wir sind auch sehr dankbar über die Medizin, über diese Forschungen, über unsere chemische Industrie, über die Medikamente, die wir zur Verfügung haben. Wir sind Gott dankbar für diese künstlichen Gelenke, die sie jetzt herstellen und den Menschen einsetzen, Knie und Hüfte und alles Mögliche. Wir sind auch dankbar für die Augenmedizin, die gewaltige Fortschritte gemacht hat und so weiter. Ich bin nicht von denen, die versuchen, alles lächerlich zu machen. Aber Freunde, eines ist der Wissenschaft einfach bis zum heutigen Tag noch nie gelungen. Und ohne Prophet zu sein, möchte ich sagen heute Abend, es wird ihnen nie gelingen. Nämlich Leben. Leben entstehen zu lassen. Ich möchte Ihnen etwas lesen. Zwar sind sich fast alle Forscher einig, dass das Leben wohl nichts anderes ist als eine, wenngleich äußerst komplexe chemische Reaktion. Ja. Doch worin das Wesen dieser Reaktion eigentlich besteht, was sich da genau vollzogen hat, als es vor rund 4 Milliarden Jahren in irgendwelchen Molekülen plötzlich erwacht ist, Fragezeichen. Und wie sich dieser Vorgang im Labor nachvollziehen lässt, Fragezeichen. Diesen Fragen stehen die Forscher noch immer ratlos gegenüber. Und meine lieben Zuhörer, sie werden es nicht schaffen. Das ist das Geheimnis des Lebens. Und wir kennen diesen Fürsten des Lebens, meine Freunde. Und wir wissen, dass dieser Gott einmal gesagt hat, es werde. Und es wurde. Dann hat er auch gesagt, die Erde bringe hervor, Freunde. Ach ja, die Arten. Das ist fantastisch, was sich da alles entwickelt hat. Diese vielen verschiedenen Arten von Faltern. Was haben wir gelesen? 20.000. Freunde, dieser Gott braucht sich nicht ein einziges Mal zu wiederholen. Jede Schneeflocke ist anders als die andere. Jeder Mensch, diese Milliarden, ist ein Original. Und er hat das Recht, meine lieben Freunde, individuell ihm entscheidend geführt zu werden. Und Gott hat ihn erschaffen. Wir sind ein Gedanke Gottes. Ich finde das einfach ganz großartig, wenn wir das bedenken. Ich möchte den alten, antiken Denker Aristoteles einmal anführen. Der sprach vom unbewegten Beweger des Alls. Ich fand diesen Gedanken großartig. Der unbewegte Beweger, denn Freunde, er bleibt. Er ist das Einzige und der Einzige, der wirklich bleibt, unverändert bleibt. Dieser Gott im Himmel, diesem Vater, den wir anrufen dürfen im Namen Jesu, zu dem wir Zutritt haben, der bleibt. Und er hat dich lieb. Und er kennt dich sogar beim Namen. Wir können das nicht fassen. Und meine Freunde, wer sich mit Astronomie befasst, und das tue ich seit Kindesbeinen, der kommt aus dem Staunen nicht hinaus. Diese Welten, diese Spiralnebel, diese Sonnen, diese Fixsterne. Und jetzt entdeckt man immer mehr Planeten. Diese Dimensionen. Und das war der Grund, meine Freunde, warum dieser kluge Mensch, dieser Salomo, sagte: Die Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie solltest du denn in diesem Tempel hier wohnen können, Freunde? Ach, als die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, in diesen Tempel hineinkam, da mussten die Priester raus. Es war so gewaltig. Meine Freunde, dieser Gott erlebt. Und dieser Gott, der kennt dich, und mit diesem Gott kannst du rechnen, und mit diesem Vater im Himmel, dem du Abba sagen darfst, lieber Vater, der ist für dich da, und du darfst zu ihm schreien und rufen, und er ist einfach ein wunderbarer Gott, meine lieben Freunde. Ich möchte ihm alle Ehre geben und mich demütigen vor ihm. Es ist ein großartiger Gott im Himmel. Und ich muss euch sagen, ich freue mich, diesem Gott zu begegnen. Ich freue mich. Und seinen Sohn zu sehen in seiner ganzen Schöne. Meine Freunde, ich möchte jetzt einmal mit der Heiligen Schrift beginnen. Ich schlage das Buch Genesis auf. Es ist das Buch der Anfänge, das erste Buch Mose. Und ich möchte jetzt hier sagen, das, was ich jetzt hier verkündige, das ist keine heilsnotwendige Erkenntnis. Da dürfen wir sogar verschiedener Meinung sein, Freunde. Das ändert gar nichts. Es geht nämlich um Jesus. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Freunde, es gibt große Fragen, die sind interessant, die sollten wir wirklich bewegen und dann den Heiligen Geist bitten, dass er uns von Erkenntnis zu Erkenntnis führt. Das ist auch wachstümlich. Es kann nämlich sein, dass ein Mensch eine Zeit lang eine gewisse Meinung hat, aus Überzeugung, und dann plötzlich kommt er zu einer zweiten. Lob und Dank. Es wird uns nie langweilig, Freunde. Lob und Dank. Wir nehmen zu, auch an Erkenntnis. Und wir wollen auch einen anderen, der eine andere hat, wollen wir in keiner Weise gering achten. Freunde, die Bibel sagt, jeder sei seiner Meinung. Was denn? Gewiss. Jetzt gibt es ganz große Dinge, die sind natürlich jetzt fundamental. Und da bleiben wir drauf. Und das ist nun interessant und ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Ich hatte vor einiger Zeit, schon wieder länger her, den Besuch eines Naturwissenschaftlers, eines Akademikers bei mir. Und es ist interessant, diese Leute, die interessieren sich sofort für meine Bibliothek. Ich habe 4 Bibliotheken im Haus, riesige Bibliotheken. Ich sammle Bücher, seitdem ich geboren bin, hätte ich beinahe gesagt. Meine Frau weiß nicht mehr hin, dahin mit diesen Büchern, und sie träumt sogar davon, was einmal mit denen geschieht, wenn ich nicht mehr lebe. Das spielt mir keine Rolle, wenn ich nicht mehr lebe. Aber solange ich lebe, brauche ich diese Bücher, und ich lese und ich studiere und ich bin begeistert, und es gibt kaum ein Thema, wo ich nicht Literatur habe. Meine Freunde, und dann hat er gesagt, was? Boah, du hast das und das und das Buch. Bücher über die Evolution? Sage ich, ja natürlich. Ich muss Bescheid wissen, ist ganz klar. Meine Freunde, als ich das französische Baccalaureat machen musste, um studieren zu dürfen dort in Frankreich, ja, da musste ich mich auch mit einem ganz besonderen Mann befassen, der hieß Jean-Baptiste Lamarck. Der hat noch gar nicht vor allzu langer Zeit gelebt, im 19. Jahrhundert. Und Freunde, er war ein Naturforscher, Professor am Jardin des Plantes in Paris. Und er war so berühmt, dass man vom Lamarckismus gesprochen hat. Lamarckismus. Und Freunde, dieser Mann war der Vorläufer von Darwin. Und von Darwin, da sagen wir auch Darwinismus. Also ich wiederhole, Lamarckismus und Darwinismus. Darwin hat dann nachher Lamarck also abgelöst. Und Freunde, ich erinnere mich nur noch an eine Lehre von diesem Jean-Baptiste Lamarck. Er redete von den Giraffen. Und meine lieben Zuhörer, vor einigen Wochen war ich im Krügerpark in Südafrika. Das ist nämlich ein Riesenpark, so groß wie ganz Belgien, halb so groß wie die ganze Schweiz mit allen Bergen. Und das war so interessant. Also da waren diese Tiere, so 16 Elefanten kamen da daher, und Freunde, Löwen sind wir begegnet, und diese wunderschönen Gnus, und diese Löwen, die waren friedlich, denn die fressen nicht alle Tage. Wenn ein Löwe mal frisst, frisst er direkt 30 Kilo Fleisch, und dann döst er. Und ich habe dem einen ja gesagt, wenn du jetzt noch Vegetarier wirst, dann wären wir im tausendjährigen Reich. Aber er hat es nicht kapiert. Noch nicht. Meine lieben Freunde, was hat dieser Professor am Jardin des Plantes in Paris von den Giraffen gesagt? Er meinte, das ständige Hochrecken des Kopfes. Und er sah da diese schönen Dinge da. Diese Früchte, diese wunderbaren Blätter, diese Knospen. Und hat da immer hochgeschaut. Und dann langsam, durch die Generationen, ist dieser Hals so gewachsen. Freunde, ich erinnere mich jetzt an diese Tiere, wie sie spielten mit ihren Jungen. Es war einfach fantastisch. Meine lieben Freunde, das glaubt kein Mensch mehr. Und ich möchte Ihnen sagen heute Abend, glauben Sie Gottes Wort, denn sonst müssen Sie dauernd umdenken. Was heute für wahr angeschaut wird, ist morgen überholt. Meine Freunde, ja, was ist denn nun? Ganz einfach, ich glaube der Bibel. Aber ich lasse mich durch den Heiligen Geist auch lehren, die Bibel richtig zu verstehen. Aber eben, ich sage, es ist keine Seligkeitsfrage. Ich akzeptiere auch eine andere Ansicht. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Und manchmal denke ich ja, warten wir es doch ab. Es wird uns einmal alles ganz klar. Und jetzt schon kommen wir von Erkenntnis zu Erkenntnis. Freunde, ich schlage jetzt eben dieses Buch Genesis auf. Es gibt nun Gläubige, die ich sehr ehre, die sind überzeugt, diese Schöpfungstage sind 24-stündige Tage gewesen. Eines ist ganz klar, meine lieben Zuhörer, Gott kann das. Wenn er das gewollt hätte oder gewollt hat, dann kann er innerhalb 24 Stunden so einen Schöpfungstag über die Bühne bringen, hundertprozentig. Auf der anderen Seite, wenn ich denke, dass die Sonne, die eigentlich diese 24-stündigen Tage auslöst, erst am vierten Tage geschaffen wurde, am vierten Schöpfungstag, dann ist es berechtigt, dass ich darüber nachdenke, ob diese Schöpfungstage nicht auch Perioden sein können, eben Schöpfungstage, denn wir haben es doch mit einem Gott zu tun, das sagt die Schrift klar, bei dem sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre, das heißt jetzt nicht, dass ein Schöpfungstag 1000 Jahre bedeutet. Freunde, das bringt gar nichts. Aber dieser ewig Seiende, das ist sein Name, dieser ewig Seiende, meine lieben Freunde, ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Das wissen wir Gläubige alle. Und ich lese jetzt einmal das erste Wort, den ersten Vers. In diesem Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel, so ist nämlich im Urtext, die Himmel und die Erde. Punkt. Und wann dieser Anfang gewesen ist, das steht nirgends. Und ich habe Mühe zu glauben und zu denken, dass Gott diese Erde Tohu Wabohu geschaffen hat, wüst und leer. Das geht mir nicht in meinen Kopf. Am Anfang. Und wann dieser Anfang war, weiß kein Mensch. Schuf Gott die Himmel und die Erde, diesen kleinen, wundervollen Planeten, auf dem wir leben können. Nur deshalb, weil die Sonne genau die richtige Distanz hat zur Erde. Nur genau deshalb, Freunde, weil sie richtig scheint und richtig wärmt, und sonst wären wir sofort weg. Am Anfang. Und wenn ich jetzt weiterlese, zum zweiten Vers komme, dann komme ich zu diesem Tohu Wabohu. Und die Erde war wüst und leer. Und meine lieben Zuhörer, ich kann da auch ganz, ganz reell übersetzen. Und die Erde ward. Wüst und leer. Tohu wabohu. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte, oder wie eine andere Übersetzung sagt, brütete auf dem Wasser. Wir wollen uns mit diesem Gedanken noch ein bisschen befassen. Und die Erde ward, wurde, wüst und leer. Meine Freunde, wir haben in dem großen Propheten Jesaja ganz tiefe Einblicke über das Geschehen im Himmel. Und die Offenbarung Jesu Christi, Schreibknecht war Johannes, der Lieblingsjünger, der gibt uns auch Einblicke in dieser Apokalypse, das heißt Enthüllung, aber auch in seinem Evangelium. Ich möchte jetzt einmal diesen Jesaja aufschlagen und ich schlage das 14. Kapitel auf. Und ich lese einmal hier von Vers 12 an. Jesaja Kapitel 14, von Vers 12 an. Und da lesen wir etwas ganz Eigenartiges. Da wird ein gewaltiges Wesen angesprochen. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Nationen schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen? Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Freunde, das war das Bestreben, der absolute Wille dieses Wesens. Ich will. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Meine lieben Freunde, da haben wir den Ursprung des Krieges im Himmel. Und zwar in der Offenbarung, Kapitel 12, da lesen wir etwas ganz Unvorstellbares. Nämlich, dass es im Himmel Krieg gegeben hat. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt. Weltweit die ganze Ökumene, den ganzen Erdkreis. Und ward geworfen auf die Erde. Habt ihr gehört? Ward geworfen auf die Erde. Und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und jetzt kommt diese fantastische, herrliche Stelle: Und sie, die Gläubigen, haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Meine lieben Freunde, dieser Kampf im Himmel und das, was passierte, hat zu tun mit diesem Luzifer. Ich bin jetzt wieder im Propheten Jesaja. Gedachtest du doch, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Und jetzt in der Offenbarung, Freunde, haben wir gelesen, wie dieser wunderbare, und jetzt denke ich noch an einen anderen Propheten, an den Hesekiel, Cherub. Im Propheten Hesekiel Kapitel 28 wird uns gesagt, dass dieser Engel ein Cherub gewesen ist, dass der runtergestoßen wurde. Ich wiederhole, Freunde, ich bin im Jesaja Kapitel 14 und jetzt lese ich noch den Vers 17. Und da steht etwas Gewaltiges. Es wird von ihm gesprochen und gesagt, der den Erdboden zur Wüste machte. Aha. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt! Und jetzt wird von diesem gewaltigen Engelsfürst gesprochen und von dem wird jetzt gesagt im Vers 17, der den Erdboden zur Wüste machte, also diese Erde wurde Tohu Wabohu, wüst und leer. Meine lieben Freunde, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, aha, dann gibt es also eine voradamitische Schöpfung. Am Anfang. Und wann dieser Anfang ist, davon sagt die Bibel nichts. Es ist der Uranfang. Schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Und wie lang das es jetzt dauerte, bis dass diese Erde Tohu Wabohu, wüst und leer wurde, das wissen wir auch nicht. Aber bei dieser voradamitischen Schöpfung können wir uns jetzt vorstellen, dass diese Dinosaurier gewesen sind. Aber es gab noch keinen Menschen, es gab keinen Adam, es gab keine Eva, meine lieben Freunde. Aber es gab all diese Viecher. Und dann kam dieser Satan. Er wurde es. Er war Luzifer. Der Lichtträger. Der Erste, nach dem Sohn Gottes, der erste Engel, er wurde auf diese Erde geworfen und er machte diese Erde zur Wüstenei. Und jetzt kommen wir zur adamitischen Schöpfung. Nach dem Tohu Wabohu kommen wir zum ersten Tag und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der erste Schöpfungstag. Und Freunde, der zweite Tag und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Und Gott sagte zu dieser Feste Himmel und das andere war das Feste und das war der zweite Tag. Und am dritten Tag sprach Gott, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Freunde, im Vers 11 steht dann, und Gott sprach, und jetzt passt auf, das ist auch interessant, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, dass sich besame und fruchtbare Bäume, die ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten. Ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und jetzt kommen wir schon zum vierten. Aber Freunde, jetzt wird's interessant. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste. Also schon am vierten Schöpfungstag erst kommen diese Lichter. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Vor diesem vierten Tag gab es keine 24-stündigen Tage, gibt es nicht. Ich lese das noch einmal. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da trennen, die da scheiden Tag und Nacht und geben diese Lichter und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Also vor dem vierten Tag gab es das nicht. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Und Freunde, interessanterweise, der fünfte Tag, jetzt kommt das Tierleben. Gott sprach, es errege sich das Wasser mit wehenden und lebendigen Tieren und Gevögel fliege auf Erden. Unter der Feste, also das Leben entstand im Wasser, im Meer. Das sagt die Wissenschaft auch. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art und allerlei gefiedertes Gevögel. Und Gott segnete sie. Und dann der sechste Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Tiere. Also da können wir auch eine gewisse Evolution, die Erde bringe hervor, meine lieben Freunde, da gar nicht ausschließen. Warum das denn? Natürlich diese ganzen Falter, diese Vielfalt. Das kann sich doch auch effektiv aus dieser Schöpfung Gottes heraus entstanden sein. Der 24-stündige Tag ist erst entstanden am vierten Schöpfungstag. Ach, meine Freunde, ich möchte noch einmal sagen, das sind Ansichtssachen, nicht teils notwendig, aber vielleicht hilft es dem einen und dem anderen, mit dieser voradamitischen Schöpfung und diesen drei ersten Schöpfungstagen, Freunde, komme ich wunderbar zurecht mit all diesen wissenschaftlichen Errungenschaften und all dem, was Sie uns da sagen, ist überhaupt kein Problem. Aber eines weiß ich, und meine lieben Zuhörer, auf das kommt es an. Gott schuf Himmel, die Himmel und die Erde. Und da bin ich überzeugt, dass jeder gläubige Mensch das einfach einsieht. Ich habe noch eine Stelle, die möchte ich jetzt nicht unterschlagen. Im selben Jesaja Kapitel 45, da lese ich noch einmal von Vers 17 an, nur noch kurz. Jesaja 45, Vers 17. Da haben wir ein fantastisches Wort über Israel. Israel aber wird erlöst durch den Herrn, durch eine ewige Erlösung, und wird nicht zu Schanden noch zu Spott, immer und ewiglich. Es geht hier um ein ewiges Heil, aber jetzt lese ich weiter. Denn so spricht der Herr, der den Himmel oder die Himmel geschaffen hat, der Gott, der die Erde bereitet hat und hat sie gemacht und zugerichtet und, jetzt passt auf, und sie nicht gemacht hat, dass sie leer soll sein, sondern sie bereitet hat, dass man darauf wohnen solle. Ich bin der Herr und ist keiner mehr. Das ist so ein gewaltiges Wort, Freunde, dieser Jesaja. Aber ich möchte jetzt weitergehen. Im Evangelium des Johannes steht, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, das gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen, bis auf den heutigen Tag nicht, Freunde. Und dann steht, und das Wort, dieser Logos, ward Fleisch, inkarnierte, und wir sahen seine Herrlichkeit. Meine lieben Freunde, dieser Sohn des lebendigen Gottes, der ewige Sohn beim Vater, wurde Mensch. Und das ist es, was wir glauben. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Noch etwas sagen, was wir glauben. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, eine Gewissheit, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und Freunde, jetzt steht da im Vers 6, Hebräerbrief Kapitel 11, ich lasse den ersten Vers jetzt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Vers 6. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und ein Vergelter sein werde, eben einem jeden ist er ein Vergelter. Und durch den Glauben, jetzt bin ich im Vers 3, durch den Glauben merken wir, dass die Welt, meine lieben Freunde, die Welt, der Kosmos, durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also, Freunde, ich weiß es. Ich bin ein Gedanke Gottes. Ich weiß es, meine lieben Freunde. Ich stamme nicht vom Affen ab. In gar keiner Weise. Jeder muss zwar selber wissen, von wem er abstammt. Aber ich weiß es ganz gewiss. Ich bin ein Gedanke dieses gewaltigen Gottes. Und meine lieben Freunde, diese Schöpfung. Und ich möchte hier dem Herrn danken für diesen fantastischen Monat April. Ich habe noch nie so einen April erlebt. Diese Sonne, dieser Frühling, diese Wärme. Ich bin jeden Tag begeistert. Ich hoffe nur, dass wir es nicht büßen müssen im Mai und Juni. Aber das ist mir ganz egal, jetzt genieße ich es. Und wisst ihr, Freunde, jedes Mal, wenn ich es wieder erlebe, wenn diese Blüten kommen, wenn diese Bäume blühen, wenn ich das Summen der Bienen höre, wenn plötzlich meine Amsel, ich habe da eine Amsel, die wohnt bei mir, wenn diese Amsel am Morgen, wenn es anfängt, Tag zu werden, Gott lobt und sie singt und weckt mich. Und dann fange ich auch an, mit diesem Vogel, meine Freunde, Gott zu loben und zu preisen und zu danken. Und ich weiß, es gibt einen Schöpfer Himmels und der Erde. Und der Herr hat alles ins Dasein gerufen. Und dieser Herr, meine Freunde, kommt. Er kommt. Und der Drache, der Teufel, das alles wird verschwinden. Und das Böse wird verschwinden. Jesus ist Sieger. Und das Schönste liegt noch vor uns. Und dafür sind wir aus tiefstem Herzen dankbar. Amen. Ich habe hier zwar noch ein Buch mitgebracht. Aus meiner riesigen Bibliothek. Ich habe es geschenkt bekommen. Von einem Heumar von Dietfurt. Ein Naturwissenschaftler, der über die Naturwissenschaft, über die Religion und die Zukunft des Menschen spricht. Und natürlich, er ist ein ganz, ganz starker Anhänger der Evolution. Aber er schreibt da so etwas Lustiges. Ich muss es euch noch lesen. Ganz kurz. Meine Freunde, Ordnung durch Zufall. Das ist nämlich schon ein Widerspruch in sich. Ordnung durch Zufall gibt es ja nicht. Wie lange brauchte eine Horde Affen wohl, um durch wahlloses Herumhämmern auf einigen Schreibmaschinen rein durch Zufall auch nur eine einzige Zeile des Sonetts von Rilke zu produzieren. Rilke, ein fantastischer Dichter, ein Deutscher. Oder wie lange müsste man warten, bis ein Windstoß die auf einzelne Zettel geschriebenen Buchstaben des Alphabets zufällig zu einem sinnvollen Satz anordnen würde? Jetzt schreibt er, um dieses in zahllosen Variationen immer wieder vorgebrachte Problem geht es hier? Wer es als Argument benutzt, kann in einem Vortrag vor Laien auf sicheren Applaus rechnen. Applaudieren Sie jetzt nicht, ne? Denn das Argument ist in sich logisch und widerspruchsfrei. Es wird daher schlagend. Und so etwas hören die Leute gern. Ja, ich auch. Jetzt schreibt er, im Kreise von Wissenschaftlern verfehlt es dagegen jede Wirkung, diese Armen. Diese Armen. Freunde, wir bleiben bei unserem Schöpfergott. Und brauchen nicht alle paar Jahre wieder zu ändern. Wir haben Gottes Wort und darüber freue ich mich. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt heute Abend für meine Freunde. Ich danke dir, dass wir normal denken dürfen und dass wir diesen riesigen Glauben, dass alles durch Zufall, durch Jahrmilliarden plötzlich zufällig entstanden ist, dass wir das eben nicht glauben können, weil wir so viel Glauben gar nicht haben, sondern wir wissen, dass du der Schöpfer bist Himmels und der Erde und ich ein Gedanke dieses gewaltigen Gottes, der mich wunderbar gemacht hat. Wunderbar sind deine Werke. Und das erkennet meine Seele wohl, hat dieser David gesagt im 139. Psalm. Du bist ein wunderbarer Gott. Ich preise dich. Amen.